TikTok, Vivo, Alipay, Qatar Airways, Hisense, Gazprom.
Wenn ich aus der fußballromantischen Sicht als Fan schaue, dann ist das natürlich nicht okay. Die Spieler dürfen sich nicht das Recht nehmen, in Sponsoringverträge einzugreifen.
Und die UEFA putzt sich am 12. Juli den Mund ab und ist fertig. Aber die Folgen, die deren Verhalten hat, das müssen wir ausbaden.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt, dem Podcast der IST-Hochschule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lennart Favig und ich habe heute auch wieder meinen Gesprächspartner Gerhard an meiner Seite. Wie immer zu Beginn einmal der Hinweis an euch, dass ihr euch jederzeit bei uns melden könnt, gerne per Mail an sport@ist.de oder auch über unsere Social-Media-Accounts. Und denkt auch gerne daran, uns zu abonnieren oder einfach eine Bewertung dazulassen, wie es euch gefallen hat. Gut, zu Beginn, ihr kennt es schon, wir richten unseren Blick wieder auf die vergangene Sport-Business-Woche.
Unser Blick auf die Sport-Business-Woche.
Ja, sonst haben wir es immer so gemacht, dass wir zwei, drei Themen angerissen haben. Aber ihr habt sicherlich mitbekommen, die EM ist jetzt zu Ende. Und wir haben uns gedacht, es macht total viel Sinn, einfach mal einen Rundumschlag zu ziehen, ein Fazit zu ziehen. Was ist alles passiert? Gibt es vielleicht ein paar rote Linien, die überschritten wurden? Gerhard, ich glaube, du hast da gut aufgepasst und starte einfach mal.
Ja, das haben wir bestimmt beide gemacht. Also, Big Picture, UEFA Euro 2020. Die erste rote Linie, die ich dir anbieten möchte zu diskutieren, ist die Frage, wie geht man mit den Sponsoren um, mit den Hauptsponsoren um? Wir wissen, 2012 bei der Euro, da gab es noch Adidas, Castrol, Carlsberg, McDonald's und Sharp. Jetzt haben wir sozusagen TikTok, Vivo, Alipay, Hisense, mit Gazprom einen russischen Staatskonzern und mit Qatar Airways eben einen aus dem arabischen Bereich. Ist das für dich okay oder nicht okay?
Also wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich aus der fußballromantischen Sicht als Fan schaue, dann ist das natürlich nicht okay. Finde ich überhaupt nicht gut. Der Grund dafür werden wahrscheinlich einfach die wirtschaftlichen Voraussetzungen sein. Diese Konzerne werden wahrscheinlich einfach mehr Geld für die Sponsoring-Pakete bezahlen, was die UEFA dann dankend annimmt und deswegen würde ich sagen, wirtschaftlich ist das wahrscheinlich sinnvoll, ethisch und aus Fansicht meiner Meinung nach nicht so cool.
Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass europäische Unternehmen, die das Geld hätten, gar nicht mitmachen, weil möglicherweise ein Prestigeproblem damit verbunden ist. Also Reputationsmarketing, wenn ich bei der UEFA Euro, wo es so viele Kritikpunkte gibt, mich beteilige, dann fällt vielleicht noch Kritikpunkte auf mich.
Also die Angst der Sponsoren oder die Angst potenziell cooler Sponsoren, vielleicht einen Image-Schaden zu nehmen, weil dieses Turnier vielleicht auch so durch Kommerzialisierung und andere Aspekte geprägt ist.
Genau, und da wäre meine zweite rote Linie, die ich dir gerne anbieten möchte, der generelle Umgang mit den Sponsoren. Ne? Wir haben also Ronaldo und Pogba alle miterlebt. Ne? Ist es gut, dass sie da ihre eigene Meinung äußern zu den Sponsoren der UEFA? Darf man das bei offiziellen Terminen wie in der Pressekonferenz machen? Wie siehst du das?
Nein, definitiv nicht. Also die Spieler dürfen sich gar kein Recht rausnehmen, irgendwie in Sponsoring-Verträge oder ihre Meinung durch das Verschieben von irgendwelchen Flaschen, auch wenn es in dem Sinne jetzt gefühlt nur eine Kleinigkeit ist. Aber wir haben es alle gesehen, Ronaldo, der hat es bewusst gemacht. Der hat dann auch noch, weiß ich, Aqua oder so dazu gerufen. Also die Spieler dürfen sich nicht das Recht nehmen, in Sponsoring-Verträge einzugreifen, mit denen sie selber gar nichts zu tun haben. Und man muss ja auch so sehen, wegen diesen Sponsoren kann das Turnier erst stattfinden und wenn sich dann Spieler das Recht rausnehmen, da irgendwie einzugreifen, finde ich das absolutes No-Go.
Ja, zumindest nicht bei offiziellen Terminen. Die können ja irgendwie ein Interview geben und dann ihre Meinung äußern. Ne? Und wir haben ja auch die Sponsoren von Ronaldo nicht kritisiert. Ich will mal überlegen, wie der sich dann verhält, wenn wir die kritisieren würden.
Ne? Ich wollte gerade sagen, also die Spieler können mit ihren eigenen Sponsoren machen, was sie wollen. Und auch in ihrer privaten Freizeit können sie auch machen, was sie wollen. Aber in einem offiziellen Termin, der von der UEFA als Pressekonferenz ausgelegt wurde, da die Sponsoren irgendwie in ein negatives oder falsches Licht zu rücken, das überschreitet einfach die Kompetenzen der Spieler.
Okay, Lennart. Nächste rote Linie, Wertebewusstsein. UEFA hat ja gerade so als zumindest kontinental tätiger Verband so Werte formuliert wie Respekt und Fairness, No Racism und dergleichen auf der Internetseite. Aber wenn wir uns das jetzt konkret im Einzelfall anschauen, dann ist ja die ganz große Regenbogenbeleuchtung und Fahnen- und Bandengeschichte etwas, wo wir sagen, stimmt das noch, stimmt das nicht? Wie hast du die UEFA erlebt bei der Euro 2020 jetzt in diesem Jahr, wenn es um Werte geht?
Ja, da fällt mir definitiv das Beispiel mit der Allianz Arena vor dem Spiel Deutschland gegen Ungarn ein. Da, wo man die Allianz Arena wollte man in Regenbogenfarben beleuchten lassen und die UEFA hat das ja, nicht zugelassen, weil die gesagt haben, das ist eine aktive politische, ja, ein aktives politisches Statement gegen Ungarn, und die UEFA sieht sich als politisch und religiös neutrale Organisation. Deswegen haben die das nicht gemacht. Generell auch, was ich dann cool fand, war, dass einzelne Sponsoren auf ihren Sponsoring-Plattformen oder auf ihren Sponsoring-Flächen dann diese Regenbogenfarben eingestreut haben.
Hat die UEFA auch verboten dann?
Achso, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, der auch haben verboten. Die auch
verboten. Ja. Ja, gut, dann,
und schlussendlich nimmt man sogar Zuschauern die Fähnchen aus der Hand. Also,
da sieht man definitiv, dass die Werte, die sie auf ihrer Website so schön dargestellt haben, dann doch nicht mit dem übereinstimmen, was sie tatsächlich ja, umsetzen.
Die größte rote Linie, die ich sehe, ist der Umgang mit Corona. Ne? Also ich sehe da einen totalen, brutalen Machtanspruch, dass man sich über alles hinwegsetzt. Nicht nur, dass man zwei Austragungsorte, die vereinbart waren mit Bilbao und Dublin, rausgeschossen hat und dafür die Hotspots Budapest und London aufgewertet hat, sondern man hat auch noch so viele Zuschauer zugelassen, dass sich jeder, der eine Abiturfeier machen wollte, wundert, dass da zigtausende Menschen zusammengekommen sind. Ist es nicht irgendwie komisch, dass nicht eine einzige Regierung, kein Regierungschef, keine Merkels, diese von diesem Europa, haben die irgendwie stoppen können? Ist das nicht beängstigend?
Ja, das passt vorne und hinten nicht. Da hat ein Verband wie die UEFA scheinbar mehr Macht als die nationale Politik oder internationale Politik. Das kann es ja vorne und hinten nicht sein. Und abgesehen davon, generell, da muss die UEFA sich doch auch denken, okay, klar, Zuschauereinnahmen, Geld, schön, aber letztendlich haben wir immer noch Corona, und das kann man einfach nicht verantworten, da so viele Fans ins Stadion zu lassen. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die UEFA die Standorte quasi auch gezwungen, so viele Zuschauer zu nehmen. Weil ich glaube, München, das habe ich so in Erinnerung, die hätten nicht als Standort für die EM auftreten dürfen, wenn sie nicht mindestens 10.000 Zuschauer ins Stadion gelassen haben. Das heißt, die UEFA hat quasi den Standort München bzw. die Allianz Arena gezwungen, diese Zuschauer zu nehmen. Ansonsten.
Ja, und die UEFA putzt sich am 12. Juli den Mund ab und ist fertig. Aber die Folgen, die deren Verhalten hat, das müssen wir ausbaden, die Bevölkerung in Europa. Und das finde ich no-go. Aber ich glaube, du hast auch noch eine rote Linie,
das
oder?
Das wird der UEFA völlig egal sein, denke ich mal.
Ja.
Ja, meine rote Linie ist auch ganz klar die Spielfortsetzung bei dem dramatischen Fall mit Eriksen.
Ja.
Also, ich weiß nicht, da hat die UEFA offiziell, so wie man es gehört hat, den Spielern oder den Mannschaften selbst überlassen, wollt ihr heute weiterspielen oder morgen? Die Entscheidung musst du denen abnehmen. Die waren doch psychisch mit Sicherheit gar nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen.
Und zwar alle, die eigene Mannschaft alle, und die gegnerische Mannschaft.
Natürlich, und auch die Trainer, die Verantwortlichen, die sind alle, natürlich haben die alle eine Beziehung zu Eriksen gehabt. Und dann einfach weiterzuspielen, beziehungsweise denen das zumuten zu müssen, okay, wir haben hier ein großes Turnier, ihr müsst jetzt die Bühne weiterhin liefern. Trotz dieses tragischen Falls, da fehlt mir fällt mir alles an Menschlichkeit, was ich mir vorstellen kann. Ja.
Also wenn ich es etwas überzogen sagen würde, müsste ich sagen, die UEFA sagt hier, Blut weggewischt und weiter wird gespielt. Das geht nicht. Hier geht es um Leben. Und die Dänen haben ja gezeigt, wie sie mit Empathie, mit Emotionen so weit im Turnier nach vorne gekommen sind.
Also wenn wir mal ein Fazit fassen, die UEFA hat sich mit der EM jetzt nicht unbedingt so beliebt gemacht, oder was willst du sagen?
Also die Fangemeinschaft ist nicht gewachsen.
Ja, definitiv. Gut, aber lassen wir das jetzt mal beiseite, das Thema, und starten mit unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und das Thema der Woche in dieser Folge ist das Namenssponsoring. Und da können wir uns einfach mal die Frage stellen, ist ein Namenssponsoring effektiv und sinnvoll? Und dann kann man das natürlich auch aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal aus der Perspektive des Vereins, beziehungsweise aus der Sicht des Veranstalters, und auch einmal aus der Sicht des Sponsors. Gerhard, was hältst du generell von Namenssponsoring?
Es ist ja die Vermarktung eines Eigenrechts, ne? Property Rights, wie wir dazu sagen. Und ein Name ist so ähnlich, wie deine Eltern sich was gedacht haben bei Lennart und meine bei Gerhard. Das hat ja eine Bedeutung. Ne? Einen Namen zu ändern, das macht man ja dann nicht mehr. Also es hat eine echte Bedeutung. Und es zeigt Verbindung. Und wenn man das also geschickterweise wirklich gut matcht, wie man heutzutage sagt, das Fitting ist in Ordnung, dann finde ich Namensrechte brillant.
Bin ich bei dir. Mir sind zwei Aspekte wichtig. Der eine, den du auch gerade schon genannt hast, dass es halt zusammenpasst. Also es kann nicht sein, dass ein Verein mit einem Sponsor zusammenarbeitet, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Da ist oft die regionale Verbundenheit zum Beispiel ein riesen wichtiger Punkt. Und was mir auch ganz wichtig ist bei Namenssponsoring, ist die Langfristigkeit. Es kann nicht sein, dass du ein Stadion oder eine Liga, dass der Name alle 2 Jahre wechselt. Das muss Ich brauche da eine Langfristigkeit. Ich muss einfach wissen, okay, das ist die Allianz Arena in München, das ist die Felddienst Arena auf Schalke. Das heißt, das Thema Langfristigkeit und Fitting, das sind für mich die zentralen Punkte.
Ja, und wie gesagt, die beiden Perspektiven, der, der das Recht hat und der, der es nutzt, wenn wir die mal anschauen, wir können ja mal mit der Allianz Arena in München beginnen. Ich glaube, die jährliche Gebühr liegt um irgendwie 6 Millionen oder so.
Genau, wir können uns da mal die Sponsoring-Volumen von den Namensrechten in Stadien angucken. Da sind in der Bundesliga mit der Allianz Arena und der Felddienst Arena 6 Millionen Euro pro Jahr. Die stehen da an der Nummer 1. Ich glaube, der Signal Iduna Park in Dortmund ist da auch noch recht nah dran. Klar, die Summe kommt natürlich aufgrund der Reichweite der Vereine zustande. Aber für Felddienst und Allianz ist das meiner Meinung nach ein perfektes Sponsoring. Vor allem, weil die beiden auch wirklich langfristig dabei sind. Und die 6 Millionen im Jahr, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das für die beiden Unternehmen auch auszahlt. Der Durchschnitt bei so einem Namensrecht am Stadion liegt in der Bundesliga bei 2,5 bis 4 Millionen pro Jahr. Und ganz unten liegt der SC Freiburg mit 0,55 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt, natürlich gehen die Spannende auch ein bisschen auseinander. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach die Aufmerksamkeit, die Bekanntheit der Vereine, denen dieses Stadion gehört.
Das sehe ich genauso aus. Die regionale Verbundenheit rechtfertigt Signal Iduna zu sagen, weil die ihren Hauptsitz in Dortmund haben. Aber ich befürchte, dass nicht alle Fans das sagen und immer noch Westfalenstadion zu ihrer Heimspielstätte des BVB nennen. Ich glaube in der Tat, die Internationalisierung. Allianz in München, das wäre ähnlich wie Signal Iduna, aber die Allianz hat ja ein Netz gespannt über die ganze Welt. Wir haben ja nicht nur die Arena-Verbindung in München, sondern wir haben sie in Turin mit Juventus Turin, wir haben sie in Sydney, wir haben sie in London, wir haben sie in Nizza, in Sao Paulo, in Wien und wahrscheinlich habe ich noch 3, 4 vergessen. Das heißt, hier ist wirklich ein Netz gespannt und damit ist die Aufmerksamkeit für den Versicherer weltweit, weil er auch ein Global Brand ist, viel besser gegeben als jetzt in Freiburg, wo es einen lokalen Sponsor gibt.
Klar, überragend. Vor allem, weil die Allianz, wenn die sich so über den Kontinent verteilt, da merkst du, da steckt eine richtige Strategie hinter und die suchen sich große Vereine aus, die wollen weltweite Bekanntheit. In Freiburg zum Beispiel, denke ich mal, wenn ein regionales Unternehmen, die wollen halt die Fans vom SC Freiburg für sich gewinnen und nicht unbedingt ganz Deutschland oder die ganze Welt, ne?
Und aber Lennart, wenn du überlegst, nehmen wir mal an, in den Stadien, die ich jetzt genannt habe, ne, würden auch immer 6 Millionen im Jahr, dann sagen wir mal 10, würden 60 Millionen nur für Namensrechte der Allianz investiert und das bezahlen die Versicherer. Die Versicherten, so wollte ich sagen, ja. Also da muss man auch überlegen, macht das Sinn, dass so viel Geld in Namensrechte
geht? Klar, da musst du als Unternehmen natürlich super aufpassen, ne? Vor allem wenn es halt um irgendeine Versicherung oder irgendwas anderes gibt, ne? Was ich als Negativbeispiel so im Kopf habe, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es Wohninvest Weserstadion jetzt heißt, seit kurzem, habe ich irgendwann gelesen und ich wusste das überhaupt nicht. Für mich ist das einfach das Weserstadion in Bremen und fertig. Das heißt, wie effektiv ist so ein Namenssponsoring, wenn es nicht richtig aktiviert wird, wenn es nicht wirklich passt?
Ja, ich meine, die Antworten kann man sich ja selber geben, ne? Also gerade das ist ja der Punkt. Sponsoring, egal ob es Namenssponsoring ist oder Trikotsponsoring oder andere Formen von Sponsoring ist, es muss immer aktiviert werden. Ne? Und deshalb ist die Frage, stimmt erstmal die Kasse? Das dürfte in Bremen der Fall sein. Und stimmt auch die Stimmung bei den Fans? Und das muss alles in einen Einklang gebracht werden.
Sollte man sich auf jeden Fall im Vorhinein viele Gedanken drüber machen. Wir waren gerade beim Thema Namensrechte Stadien. Es gibt aber auch, was recht beliebt ist, das Namensrecht von Ligen.
Ja, was heißt beliebt? Wir haben ja in Deutschland ja nur 4 Ligen, die einen Titelsponsor haben, ne?
Ja, okay, gut. Aber in England war es ja auch lange die Barclays Premier League zum Beispiel. Also ich glaube, das kommt auch schon häufiger vor. Die Bundesliga zum Beispiel hat es jetzt nicht. Aber wenn wir uns da mal die Zahlen angucken, bei der Easy Credit Basketball Bundesliga liegt das Volumen bei 2,5 Millionen. Bei der Penny DEL bei 2,2. Die Liqui Moly Handball-Bundesliga 1,8 und bei der Flyer Alarm Frauen-Bundesliga liegt das Volumen bei 1,2 Millionen.
Und bei den Frauen ist es ja schon der zweite Namensgeber. Die Allianz war der erste, also das hieß ursprünglich Allianz Frauen-Bundesliga und ist jetzt abgelöst worden von Flyer Alarm. Interessant finde ich an diesen Zahlen die Unterschiedlichkeit, klar, von 1,2 bis 2,5 Millionen. Aber interessant finde ich, dass eben bei 3 Partnerschaften ein Unternehmen dahinter steckt. Ganz jüngst Penny, ja. Aber bei Easy Credit handelt es sich ja gar nicht um eine Firma, sondern um ein Produkt einer Bank, die eben, wie der Name schon sagt, einfache Kredite vermitteln wollen. Finde ich interessant.
Ja, definitiv. Wenn wir schon mal bei dem Beispiel Easy Credit Basketball Bundesliga sind, boah, da fällt mir wieder dieser Punkt der Langfristigkeit ein, ne? Weil ich kenne die Basketball Bundesliga als BEKO BBL. Das hat sich damals einfach so bei mir eingebrannt. Ich fand, das hat sich so super angefangen. BEKO BBL hat einfach gepasst und deswegen habe ich mich sehr schwer getan, Easy Credit Basketball Bundesliga aufzunehmen. ich finde, in so einem Namen so einen Bruch zu haben, ist super schwierig. Stell dir mal vor, du würdest jetzt aber immer nicht mehr Gerhard heißen, sondern würde irgendwas, keine Ahnung, mir ja, fällt du, jetzt kein Beispiel ein.
Du bist bei Beko eingestiegen, ich bin bei S. Oliver, Basketball-Bundesliga ja, eingestiegen.
Das auch,
ist ne? Noch weiter zurück. Also man muss wirklich das Thema Langfristigkeit im Auge behalten und eben die Aktivierung. Ich erinnere mich beim Handball, da gab es ja die DKB, Bank sagt man nicht, es ist ja Deutsche Kreditbank, Bank sagt man ja nicht. Die haben es geschafft, in einer Situation den Handballsport zu helfen, als ARD und ZDF die Übertragungsrechte für die Weltmeisterschaft nicht angenommen haben, nicht bezahlen wollten. Und dann haben die als Retter der Liga und des Handballsports ihre Internetseiten zur Verfügung gestellt und haben dann dort, leider die wenigen, deutschen Spiele eben übertragen. Also die Frage ist, was tue ich als Namensgeber?
Definitiv, du musst auch ein bisschen Werbung machen. Klar, es reicht nicht einfach nur, dass das Stadion Felddienstarena, Allianz Arena heißt. Du musst auch was drum machen, ne? Aber klar, was natürlich auch ein Vorteil ist, du bist halt auch indirekt immer wieder, wirst du halt erwähnt. Zum Beispiel, wenn der Verein selber Werbung fürs Spiel macht, steht da überall Allianz Arena drauf, ohne dass du selber als Sponsor wie die Allianz zum Beispiel Werbung machst, ne? Und du kannst auch selber als Allianz dann hast du ja auch eine Verbindung zu dem Verein. Kannst natürlich auch selber irgendwelche Aktivierungen fahren, die mit dem Verein zu tun haben. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Sponsoring auch aktivieren kann.
Und wenn wir es differenzieren würden, also Bandensponsoring, Trikotsponsoring und Namenssponsoring der Spielstätte, dann ist doch eines, glaube ich, ganz klar, dass dieses Stadion ist ja 365 Tage im Jahr nutzbar. Die Bande ist nur während des Spiels und das Trikot nur, wenn es im Fernsehen gezeigt wird. Aber in jedem Reiseführer, in jedem Marco Polo steht Allianz Arena. Und wenn du im öffentlichen Raum unterwegs bist, da gibt es sogar ein Schild Allianz Arena links. Die Allianz dürfte gar kein Schild aufstellen, aber so haben sie viel mehr Aufmerksamkeit, Awareness, wie man in der Wissenschaft sagt, um auf sich aufmerksam zu machen. Von daher ist für mich Namensrecht eines Stadions im Preis-Leistungs-Verhältnis die Krönung des Sponsorings.
Finde ich hast du absolut recht mit. Vor allem, wenn man es, das ist natürlich dann auch wieder nicht 365 Tage im Jahr, aber wenn man auch mal aufs Namensrecht Stadien geht, es wird auch immer weiter runtergebrochen. Das heißt, du hast auch oft ein Namensrecht einfach nur von einer Tribüne. Zum Beispiel, ich glaube, Gazprom-Tribüne, gegen gerade auf Schalke zum Beispiel. So ein Beispiel, das kann man natürlich auch wieder runterbrechen, ist für die Vereine natürlich auch wieder eine super Chance, Geld zu generieren. Das ist allerdings natürlich dann nicht so
effektiv. Genau. In Mainz, das ZDF hat ja da auch einen Tribünennamen bekommen. Das finde ich dann wiederum charmant, ist ja auch dann nicht so teuer, aber man zeigt eine gewisse Verbundenheit und würde dann diese Tribüne vielleicht beim ZDF zum Beispiel für Familien, Kinder, Frauen zur Verfügung stellen. Dann ist der Bezug des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf dem Lerchenberg in Mainz zum Verein gegeben.
Auch ein gutes Beispiel. Wenn wir jetzt schon sehen, wie man so ein Namensrecht ein bisschen, ja, kreativer gestalten kann, da fallen mir auch ein paar Beispiele ein, die zum Beispiel eine Show oder so, zum Beispiel die Sky 90 Unibet Fußballdebatte oder das Sky Tipico Topspiel oder der Check 24 Doppelpass. Da werden halt so Talkshows oder Vorberichtsshows, die werden halt auch mit Namensrecht versehen, weil das halt für die Unternehmen in dem Sinne ja quasi auch nochmal eine gute Chance ist, beziehungsweise jetzt für die, in diesem Fall für die Medien, eine gute Chance ist, nochmal ein paar Sponsoring-Gelder zu generieren.
Ja, das nennt man ja Programmsponsoring und da finde ich auch, ist das richtig? Man müsste vielleicht noch unterscheiden, ob es eben Pay-TV ist oder gebührenfinanziert oder werbefinanziert. Da sind ja auch gewisse Schranken sinnvoll und richtig. Aber grundsätzlich finde ich das gut, ja.
Genau, es gibt ja jetzt im Öffentlich-Rechtlichen auch noch dieses Beispiel mit Tipico Sportschau bei der ARD. Genau, da ist natürlich, fällt mir nur auf, dass da oft auch irgendwelche Wettanbieter hinterstecken, ne, bei solchen Namenssponsoring. Kann man auch wieder drüber diskutieren, aber das ist ein anderes Thema. Gut, also wenn man irgendwie, keine Ahnung, wollen wir mal ein Fazit ziehen über Namenssponsoring, was ist für dich das Effektivste?
Also wenn das Geld zur Verfügung steht und es gut aktiviert wird, dann ist für mich das Namensrecht eines Stadions die Nummer eins. Und dann folgt alles Weitere, weil einfach die Argumente ganzjährig, nicht nur Fußball, im öffentlichen Raum, in der Wahrnehmung, auch im Reiseführer einfach unschlagbar sind.
Ja, bin ich bei dir. Ich finde auch Namenssponsoring generell super gut. Wenn man aber, ich wiederhole mich jetzt, aber das finde ich einfach so wichtig, diese Langfristigkeit und diesen Match, dieses Fitting zwischen, ja, ich sag jetzt mal Verein und Sponsor, wenn das passt, dann kann Namenssponsoring richtig, richtig effektiv sein. Gut, und ich würde sagen, zum Ende, ihr kennt's, sind wir wieder bei den klassischen drei Fragen an Gerhard.
Drei Fragen an Gerhard.
Genau, jetzt einmal die Frage, die Fußball-Bundesliga haben wir gerade gesagt, ist neben den vier anderen Ligen in Deutschland nicht mit einem Namenssponsoring versehen. Würdest du hier ein Namenssponsoring gut finden?
Ja, würde ich grundsätzlich gut finden. Was wir vorhin vergessen haben, vielleicht zu erwähnen, ist, du hast immer das Problem, dass wenn also eine Liga einen Namen bekommt, dann gibt es natürlich möglicherweise Überschneidungen oder Probleme zu einem Sponsor eines Vereins. Ja, also nehmen wir mal an, du hast Telekommunikation, da würde ich sagen Telekom-Bundesliga, aber 1&1 ist bei Dortmund. Dann sagen die, wie geht das überein? Also sobald man Schnittmengen vermeiden kann, also wirklich Exklusivitäten anbieten kann, dann finde ich das gut, weil die Einnahmen der Liga kommen wieder alle 18 Mannschaften zugute.
Okay, finde ich gut. Gut, die Frage hatten wir gerade auch schon so ein bisschen, welches Namenssponsoring glaubst du ist am effektivsten? Da warst du ganz klar beim Stadion, ne?
Genau, Namenssponsoring des Stadions, der Sportspielstätte. Wir können es runterbrechen auf Tribünen. Und was ich auch noch interessant finden würde, ist auf Liegenschaften, auf Gebäude. Also wenn ein Nachwuchsleistungszentrum, also Santander, NLZ, Mönchengladbach, dann finde ich das auch gut.
Stimmt, Santander ist, glaube ich, auch da vor Ort in Mönchengladbach. Ne? Da hat man so eine regionale Verbundenheit. Ne?
Genau, die haben hier in Deutschland Sitz in Mönchengladbach, ist ja eine spanische Bank. Und da finde ich es wiederum gut, dass sie sich um Jugendliche, um Talente, um solche Dinge kümmern. Da kann man wiederum eine Geschichte erzählen.
Ja, sehr schön. Und genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob dir was einfällt. Und zwar aus deiner Sicht einerseits der größte Namenssponsoring-Flop, der dir in diesem Moment einfällt. Da hatten, keine Ahnung, da hatten wir gerade schon dieses Wohninvest Weserstadion. Weiß nicht, ob das deins wäre. Oder ein richtig, richtig gutes Beispiel für ein Namenssponsoring. Allianz Arena meinst du wieder? Dieses mit den 20?
Ja, die drei Fragen fassen eigentlich zusammen, was wir gerade gesagt haben. Nicht? Also dieses Wohninvest, das sagt auch niemand. Das passt auch gar nicht irgendwie dazu. Ich will niemanden in Bremen zu nahe treten. Die haben ihre guten Gründe und werden da möglicherweise auch ihren Nutzen rausziehen. Aber das finde ich schon wirklich grenzwertig. Und wenn wir beim Stadionnamen bleiben, ist, glaube ich, die Allianz schon vorbildlich.
Ja, finde ich gut, vor allem, weil da haben wir gerade auch schon erwähnt, da steckt eine Strategie hinter, das ist ja einfach total gut durchdacht, international gedacht, bin ich bei dir. Gut, und dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Hier wieder der Hinweis, meldet euch gerne bei uns wieder per Mail an sport@ist.de oder auch über unsere Social Media Kanäle und denkt dran, abonniert uns und lasst auch gerne eine Bewertung da. Und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, euch gut unterhalten gefühlt habt und dann sagen wir bis dann.
Macht's gut.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.